Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo.
Ich bin der Jo.
Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute sprechen wir über einen Film, wo wir selber so ein bisschen diskutiert haben. Ist das überhaupt Eskapismus oder nicht? Wir werden das hoffentlich noch auflösen. Und der Grund, warum wir den Film jetzt relativ kurzfristig auch noch ins Programm genommen haben, ist, dass unser eigentlicher Plan sie zeitlich nicht ganz ausgegangen ist. Weil wir hatten überlegt und wollten eigentlich gern über den Sandman reden. Aber dadurch, dass der erst vom Zeitpunkt der Aufnahme her vor wenigen Stunden sozusagen erschienen ist in seiner vollen gänzlichen Staffelumfang, geht es jetzt einfach zeitlich nicht aus. Wir wissen noch nicht ganz, ob das Ganze jetzt ob das Konzept von Sandman, wie es aufgebaut ist, verträglich für unseren Podcast ist. Also sprich, finden wir ein Konzept, wie wir über die Serie gut reden können, sodass das in irgendeine Art Folgenstruktur reinpasst. Leiten sich aus der Serie Themen ab, die wir für interessant besprechen. Das heißt, wir haben uns noch nicht 100% drauf fixiert, dass wir denn das auch machen und besprechen wollen, aber das war der eigentliche Plan, aber wie gesagt, da haben wir uns ein bisschen verkalkuliert mit dem, dass der erst vor kurzem erschienen ist und wir haben jetzt sozusagen aus der Not eine Tugend gemacht und beschlossen, okay, wir nutzen diese Zeit jetzt oder diese Folge jetzt und schließen eine Allgemeinbildungslücke, kann man glaube ich sagen, Jo, oder?
Ja, ja, also genau. Vor allem bei dir, weil bei mir war sie schon geschlossen.
Der Jo ist natürlich von jeher allgemein gebildet, aber ich kannte den Film, den wir heute besprechen, noch nicht. Habe ich den Filmtitel überhaupt schon genannt?
Nein. Aber die Leute haben es wahrscheinlich vielleicht gelesen, weil unsere Folgen meistens den Filmtitel.
Das ist richtig, genau. Aber falls jemand jetzt hier irgendwie zufälligerweise in der Podcast-App kommt jetzt schon die nächste Folge, das sind wir und er hat jetzt oder sie hat noch nicht aufs Display geschaut. Trommelwirbel, es ist Anchorman, die Legende von Ron Burgundy. Ich glaube, so spricht man aus, oder?
Ja,
Burgundi.
Ron Burgund.
Wobei, Burgund ist wiederum in Frankreich, oder?
Also ja, das ist eine moderne Erzählung der Nibelungen im Prinzip.
Ja, so ungefähr. Ich glaube, genau. Und apropos Handlung und Themen, wir werden jetzt kurz wieder, wie wir es üblicherweise machen, auch unter Anführungszeichen spoilerfrei bleiben. Aber danach natürlich auch über den Plot reden und die, wie soll man sagen, die Witze oder die Memes. Ja. Und wir werden das einfach dann wir werden da nochmal drauf hinweisen, aber es wird natürlich dann hauptsächlich eine Besprechung sein für Leute, die den Film auch gesehen haben, weil sonst hat man einfach, glaube ich, keine Anknüpfungspunkte und kann dann wahrscheinlich auch mit unserer Besprechung, fühlt man sich vielleicht etwas verloren, weil, Spoilerwarnung, der Film driftet durchaus ins Absurde ab, kann man glaube ich sagen, oder?
Ja, was finde ich meiner Meinung nach auch legitimiert, warum wir ihn mit unserem eskapistischen Anspruch besprechen.
Ja, genau. Vorweg, ich werde jetzt mal kurz eine Plot-Summary verlesen oder kurz simultan übersetzen. Und zwar geht es darum, dass ein Team ein Nachrichtenteam am Weg zu einer Convention ist und dann abstürzt mit ihrem Flugzeug und weil nämlich der Ron Burgundy den Piloten überredet, dass er ihn doch das Flugzeug fliegen lassen soll, dann stürzen sie in den Bergen ab und während dieses Crashs kommen sie dann aber auch drauf, dass dieses Flugzeug auch Orangutans und chinesische Wurfsterne geladen hatte und der Rest des Films ist dann so, sie fliehen vor diesen Orangutans und die Orangutans versuchen sie mit den Wurfsternen abzuschießen, es gibt dann auch noch eine Musical-Nummer mit Haifischen.
What the fuck, Mo?
What the fuck, indeed. Das war tatsächlich der erste Entwurf dieses Drehbuchs vom Anchorman.
Sehr geil.
Und wer den Film jetzt gesehen hat, weiß, dass so gut wie gar nichts davon im Film gelandet ist. Also sie haben sich tatsächlich besonnen.
Naja, die Grundstimmung schon.
Die Grundstimmung, ja genau. Die Grundstimmung.
Das ist based on true events.
Ja genau. Genau. Naja, es ist ganz interessant. Also sozusagen verantwortlich zeigen sich da der Adam McKay, den man heute vielleicht zum Beispiel kennt für den, nennen wir mal, wie ist mein Lieblingswort, Jo? Polarisierend, für den polarisierenden Don't Look Up, der mal besser, mal schlechter ankommt.
Ja, aber man sollte vielleicht auch anmerken, dass er für Big Short einen Oscar kassiert hat.
Genau, also ich will dem auch nicht sein sein Können absagen oder so. Der hat jedenfalls hier Regie geführt und das Drehbuch zusammen mit Will Ferrell geschrieben. Also die beiden kennen sich noch von Saturday Night Live. Da war er, also der McKay, Schreiberling und Will Ferrell natürlich einer der Cast-Member, ich weiß nicht, wie man das sagt, Schauspieler, Darsteller, wie auch immer. Und die hatten dann auch schon ein anderes Drehbuch in der Lade, August Blowout. Das wurde aber nie umgesetzt, ist aber durch Hollywood so die Runde gegangen und sie haben, anscheinend wurde das auch durchaus, will ich sagen, gefeiert, weil umgesetzt wurde es ja dann nie, aber es hat wohl irgendwie so ein bisschen Wellen geschlagen und ein gewisser Paul Thomas Anderson, nicht zu verwechseln mit Paul W. Anderson, wollte den beiden dann auch irgendwie unter die Arme greifen und gesagt, hey, das nächste Skript, lasst mich's wissen, dann versuche ich euch da so ein bisschen zu helfen, dass das auch umgesetzt wird. Er hat dann aber das Skript gelesen und einen Rückzieher gemacht. Ich weiß jetzt nicht, welches Skript er gelesen hat. Das Orangutan-Wurfstern-Skript oder das fertige Skript. Später hat er es dann aber auch augenzwinkernd sozusagen bereut. Ja. Er hat gesagt, oh, da hat er wohl ja den Vogel abgeschossen. Da hätte er mal lieber keinen Rückzieher gemacht, weil er ist jetzt so hier kein Produzent bei dem Film. Ganz im Gegensatz zum Judd Apatow.
Ja.
Und das wiederum war eine der ersten größeren Judd Apatow-Produktionen, die er selber produziert hat, weil er hat schon vorher ein paar Sachen produziert, so Filme, kleinere Filme und Fernsehen, und ich glaube, so der größte Film, den er bis dahin gemacht hat, war The Cable Guy, falls du den kennst, mit Jim Carrey. Ja.
Aber ich finde, beim Apatow ist halt einfach so die Grundstimmung, du weißt ungefähr, was du kriegst. Und das ist auch nicht schlecht. Es ist jetzt nicht so, dass man ihn mit Oscars niederschmeißen muss, aber du kriegst solide, gute Unterhaltung immer und meistens auch sehr lustig.
Mhm.
Und ich finde, dass Anchorman da aus dieser ganzen Apatow-Geschichte fast ein bisschen heraussticht, weil er halt schon nochmal eine Spur absurder ist als die meisten anderen Apatows.
Das wollte ich gerade sagen. Die Apatow-Filme, wo er auch schreibt oder Regie führt und oder, die sind halt weniger absurd. Die sind halt mehr, wie soll ich sagen,
oder schon absurd, aber mehr reality-based absurd.
Ja, auf jeden Fall, genau. Ich würde sogar sagen, ich glaube, wir haben dann den Begriff, hatte ich schon mal irgendwo erwähnt, diegetische Comedy. Also sprich, auch die Leute im Film wissen dann oft, das ist gerade lustig. Wenn man dem Steve Carell zusehen, wie er enthaart wird, dann ist das auch im Film lustig. Wohingegen Filme wie jetzt der Anchorman oder dann auch, weiß ich nicht, was kommt dann noch alles von McKay? Ich glaube, Sohan ist auch von ihm, oder?
Wir haben jetzt nicht aufgefallen beim IMDb-Scrollen.
Aber egal, andere Filme dieses Kalibers, sagen wir es jetzt mal, durchaus, wie du sagst, absurd werden und dann halt auch aber diese Absurdität mit ganz starrem Gesicht stoisch runterspielen, ja, ja, wo die Leute im Film dann nicht wissen, dass das lustig ist.
Ja. Da passt dann eigentlich Don't Look Up wieder halbwegs, den ich ja eigentlich fast schon als tragische Dokumentation der Realität sehen wird und weniger als Satire. Aber ich weiß, da haben wir gespaltene Meinungen, ist jetzt doch nicht Thema. Aber bei Don't Look Up ist es halt auch so, dass zwar die Hauptfiguren schon fast verzweifeln, weil sie einfach an der Absurdität scheitern. Aber keine Ahnung, der Typ, minimaler Spoiler, der mit dem Maschinengewehr in den Himmel ballert und gerade, dass er nicht schreit, America, fuck yeah, der weiß halt nicht, dass er gerade komisch ist.
Ja, genau. Aber hier haben wir eben so 2004, haben wir, glaube ich, eh schon gesagt, ist der Film rausgekommen. Hat dann, glaube ich, durchaus, ich will nicht sagen, eine Welle losgetreten, aber war so diese Mitte, Ende 2000er, also erste Dekade der 2000er, waren sicher so eine Hochzeit von
die Zeit, wo alles gut war.
Wo noch alles gut war und alles lustig war und so weiter, genau. Und letzten Endes hat der Film dann auch einen verspäteten Erfolg gefeiert. Also ich glaube, im Kino war es, wie man es oft schon beobachtet, nicht so der wahnsinnige Erfolg. War jetzt, glaube ich, jedenfalls schon auch ein Erfolg am Boxoffice. Aber ich glaube, so seine Fans hat er dann tatsächlich erst eher im Home, im Zuhause, wie sagt man, Home-Video auf Deutsch. Wurscht, ihr wisst ja, was ich meine. Erst eher dort gefunden, eher im Nachhinein, im Nachgang.
Echt auch erst, nachdem er dreimal durchs Internet ist, eben unter anderem auch wegen der Memes, die aus dem Film hervorgehen.
Voll.
Und ich muss auch sagen, dass ich die Memes schon lange gekannt habe, bevor ich gewusst habe, wie der Film heißt. Also plötzlich, und wie ich den Film dann sehe, das ist der Film, wo die ganzen Memes herkommen.
Ja. Ja, ich glaube, so diese erste Renaissance, die er gefeiert hat, muss ungefähr einhergehen mit dem Aufkommen von Seiten wie 9gag, ja.
Mhm.
Ich weiß, gibt's Nine Gag noch? Wahrscheinlich schon. Ja, kennt man Nine Gag noch? Wurscht. War halt eine der ersten.
Die Jungen eine lustige Spaßseite mit lustigen Bildern.
Genau. So, nicht unbedingt die erste Seite, die das gemacht hat, aber die es in den Mainstream gebracht hat. Weil davor gab's halt so Icon Has Cheeseburger und natürlich 4chan, wo sehr viel herkommt, wo aber auch sehr viel ziemlich falsch rennt, würde ich jetzt mal sagen. Aber Nine Gag war dann so das erste, wo irgendwie so Mainstream-mäßig Memes geteilt wurden und bewertet wurden und aggregiert wurden. Und ja, da ist sicher auch ein gewisser Erfolg. Also ich glaube, da war so eine Wechselwirkung zwischen dem Film Anchorman, der durchaus Vorlagen geliefert hatte, und Nine Gag, der diese Vorlagen dann zu Memes verpasst hat. Weil genau, mir ging es genau wie dir. Ich kannte die Memes. Boy, that escalated quickly und I'm not even mad. That's amazing, genau. Und was es da nicht so alles gibt.
Mir sind jetzt spontan auch nicht mehr eingefallen, aber ich glaube, es gibt tatsächlich noch mehr.
Ja, und es gibt halt auch so zitierenswerteste, so work 60% every time oder irgendwie sowas, ja. solche dummen Schmähs halt, die man dann vielleicht auch als Real-Life-Meme irgendwie so als geflügelte Worte. Sind geflügelte Worte Real-Life-Memes, jo?
Ah, gute Frage. Also ich habe ja meine Bachelorarbeit in Sprachwissenschaft dazu geschrieben, Memes Phraseologismen, also mehr oder weniger geflügelte Worte, sein können. Und bin zu dem Schluss gekommen, teilweise ja. Es hängt halt davon ab, wie lang sie sich halten. Und also dass halt was wirklich ein Phraseologismus wird, muss es halt über einen Zeitraum bestehen. Und es gibt durchaus Memes, die halt so One-Hit-Wonders sind, zum Beispiel wie dieses Kreuzfahrtschiff vor Italien, die Costa Concordia, wie die untergangen ist, hat es hilarious Memes gegeben. Aber die sind halt nach einem Monat auch wieder weg, weil sich keiner mehr an das Kreuzfahrtschiff erinnert. Aber andere Sachen wie Soviet Russia oder so halten sich dann halt länger, und die würde ich dann fast auf einer Internetbasis schon als Sprichwörter sehen.
Danke für diesen sehr intellektuellen Einwurf.
Ich bin beeindruckt, wie viel ich von meiner Bachelorarbeit noch weiß.
Von der eigenen, ja. Ich weiß, glaube ich, nichts mehr von meiner Bachelorarbeit.
Ich bin jetzt gar nicht sicher, wie ich von meiner Masterarbeit noch so viel weiß. Die habe ich vor 2 Jahren oder so geschrieben.
Naja. Was wir, glaube ich, noch nicht gesagt haben, wer noch außer Will Ferrell noch so mitspielt, weil da haben wir nämlich in der weiblichen Hauptrolle die Christina Applegate, die auch wirklich eine der wenigen Sprechrollen hat, die von einer Frau besetzt ist, wenn nicht die einzige.
Ja, wobei ich das dem Film nicht vorwerfen würde, weil das das Main
ist. Genau, Theme es ist so ein bisschen das Theme. Und außerdem kommt dazu, es gab einen geschnittenen Plot rund um eine Einbrecherbande. Und ich glaube, die Einbrecherbande war relativ weiblich, weil zum Beispiel die Amy Poehler rausgeschnitten wurde aus dem Film, die damals auch noch nicht wirklich bekannt war, aber die hat wohl damals schon eine Rolle gehabt. Und in einem Interview hat sie auch Maya Rudolph erwähnt. Ich weiß jetzt nicht, das habe ich wiederum nicht gefunden auf der Trivia-Page oder so, dass Maya Rudolph bei Anchorman dabei gewesen wäre, wenn sie nicht geschnitten worden wäre. Aber ja.
Naja, es gibt ja, was ich auch erst jetzt in der Recherche leider festgestellt habe und zu knapp, um es noch anzuschauen, dieses Wake Up Ron Burgundy, wo sie einfach aus dem geschnittenen Material scheinbar noch irgendwas zusammengeschustert haben.
Genau.
Aber ich habe wirklich bis zur Recherche nichts davon gehört und habe da auch noch nie die DVD irgendwie rumstehen gesehen oder so.
Ja.
Ich habe auf die Garen bei Amazon jetzt auch gar nicht gefunden, dass man das digital anschauen könnte. Ja, aber früher oder später werde ich das sicher noch nachholen, weil ich den ersten Teil unglaublich gern mag. Den zweiten Teil, der ist halt more of the same, aber durchaus auch noch amüsant. Aber der kickt halt nicht mehr so, weil du das halt schon kennst.
Sind aus dem dann noch irgendwelche Memes herausgekommen?
Gar nicht, aber er hat halt so ein bisschen diesen Star Wars 7, die neuen Jurassic Parks und so weiter Effekt, wo du halt einfach das Alte nimmst und nochmal mit neuen Szenen neu drehst, aber quasi dasselbe Drehbuch mit
Legacy-Sequel nennt sich sowas, jo.
Wie?
Legacy-Sequel, also ein Kofferwort aus Legacy und Sequel.
Ah.
Ja.
Legacy-Sequel, okay. Ja. Ja, macht ja, finde ich, auch Sinn, vor allem wenn halt mehr irgendwie 10 oder 20 Jahre oder bei Star Wars halt noch mehr dazwischen vergehen.
Top Gun, das neueste Beispiel, wo mehr ich als 30 Jahre, der wirklich gut ist, aber wurscht, anderes Thema, ja, sorry.
Ja, aber warum auch nicht? Ich meine, ich verstehe auch, dass ein Studio, wenn es irgendwo viele Millionen reinsteckt, dass es halt Playing It Safe macht und sagt, wir geben den Leuten das, was schon mal funktioniert hat. ja, wenn wir schon bei den Kosten sind, der Film hat 26 Millionen gekostet, was eigentlich geschenkt ist aus heutiger Sicht. Und was er mit Sicherheit auch damals im Kino schon eingespielt hat, traue ich mich mal behaupten.
Ja, genau, also 90 Millionen war Boxoffice. Ich weiß jetzt nicht, was das alles inkludiert, aber finanziell war das durchaus kein Flop, ja.
Ja, und wenn wir vielleicht auch kurz uns die Wertungen anschauen und vielleicht kurz anschauen, ob wir da d'accord gehen. IMDb sagt 7,1 von 10, finde ich eigentlich eine legitime Wertung, weil ja gerade bei so umstrittenen Geschmacksfilmen, die halt manche gut finden und manche schlecht, sind die Wertungen dann oft irgendwo bei 5 bis 6.
Mm.
Und Rotten Tomatoes finde ich in dem Fall spannend. Die Kritiker sagen 67 und sagen auch so quasi belangloser Scheiß, wo die Gags nicht zünden. Könnten sie wahrscheinlich in der Retrospektive auch ein bisschen überdenken.
Die Gag nicht zünden, ja, ja. Das stimmt.
Und das Publikum sagt 86%.
Ja, ja, ich finde die 7,1 jetzt auch nicht so verkehrt. Das Ding ist, ich glaube, wo sich der noch abhebt von so, ich sage jetzt mal zum Beispiel, wie hieß der, Old School, glaube ich, was ja auch so ein Will Ferrell-Vehikel ist und so. Sie haben nicht so diesen Gross-Out-Humor, also so, wo irgendwie Leute irgendwie sich komplett grindig aufführen. Also ja, sie sind chauvinistisch, das schon, aber jetzt nicht irgendwie ekelhaft. Ja,
also nicht im Sinne von fäkalmäßig.
Ja, ganz genau. Genau. Und ich glaube, sowas ist dann immer noch mehr polarisierend, um das nochmal aufzugreifen, als wenn du, ich glaube, Chauvinismus fällt den wenigsten schwer, nicht lustig zu finden. Irgendwie auch komisch, aber da kann man, glaube ich, schneller mal drüber lachen, als oh, das ist eklig und das finde ich jetzt, das lasse ich jetzt im Film an.
Wobei es, finde ich, halt schon, wobei es der Film halt schon schafft, so demonstrativ eklig chauvinistisch zu sein, dass du dann halt trotzdem auch wieder drüber stehen kannst, dass du halt wirklich sagst, okay, da wird gerade parodiert, da wird gerade einfach gezielt völlig falsch dargestellt, wie es eben nicht sein soll. Und das, glaube ich, könnte schon auch cringe werden. Und finde ich bei dem Film aber nicht. Also ich finde, den kannst du heute noch anschauen, ohne dass er halt irgendwie cringe ist, weil er es einfach so überzeichnet.
Ja, wobei wahrscheinlich nicht einmal sonderlich übertrieben. Also wenn man die 70er hernimmt, die wir beide nicht erlebt haben, aber...
Es gibt halt andere Filme, gerade auch so rund um die 2000er, wo du halt sagst, die sind gerade in Hinsicht auf Rollenbilder echt nicht gut gealtert.
Ja. Definitiv.
Ohne, dass ich jetzt ein Beispiel hätte, aber das habe ich mir echt schon ein paar Mal gedacht, so fuck, eigentlich kannst du das heute nicht mehr anschauen.
Ja, definitiv. Nein, ich glaube, da kannst du sogar noch in die 2010er Jahre gehen, weil ich habe mir noch nicht, also ich glaube zum Beispiel, dass, ohne es jetzt einen Finger drauf zu legen, ich glaube zum Beispiel, dass selbst so Erfolgsserien, so, ich sage jetzt mal, nahezu universal geliebte Serien wie How I Met Your Mother, auch die sind, glaube ich, ganz furchtbar gealtert, selbst in nur 10 Jahren.
Ja, weiß ich nicht.
Naja, weil du jetzt von dem geredet hast, von diesem Chauvinismus, das war tatsächlich auch eine Inspiration. Also der Will Ferrell hat wohl so einen 70er-Jahre-News-Anchor irgendwie Interview gesehen, wo der, glaube ich, sogar davon redet, wie er damals nicht, was sie nicht damals alles für scheiß Chauvinisten waren. Und wie der geredet hat, das hat ihm so gefallen. Und also nicht im Sinne von, dass er Chauvinist ist, sondern seine Stimme, wenn ich es richtig verstanden habe, das Zitat. Und halt auch das Thema, dass damals halt Chauvinismus einfach normal war, ja. Dass er sich gedacht hat, oh, da ist ein Film dahinter, den könnte man so aufbereiten, ja.
Wo ich habe jetzt nicht mehr die genauen Zahlen in der Hand, ich habe das in mehreren Diversity- und Gender-Fortbildungen, die ich arbeitsbedingt einfach alle 2 Jahre machen habe müssen, gelernt oder gehört und auch auf der Uni vorher schon. Wir reden da von einer Zeit, wo halt, glaube ich, in Österreich einerseits rein theoretisch die Frau noch die Erlaubnis vom Mann gebraucht hat, um arbeiten zu gehen. Und andererseits Vergewaltigung in der Ehe einfach noch legal war. Also,
ja.
Also, oder sagen wir so, es war nicht legal, sondern es hat den Tatbestand einfach nicht gegeben. Da hat der Mann einfach machen dürfen, was du willst, was er will. Und das war noch relativ lang, auch in Österreich. Und in der Zeit spielt halt auch der Film.
Ja. Ja, ja, ja. Ja, und das ist auch, um jetzt mal die echte kurze Plot-Synopsis hier hinzuschmeißen, noch ohne Spoiler, dieses Vierer-Team von unseren 4 News-Anchors, die Namen habe ich immer noch nicht gesagt, eben Will Ferrell als Ron Burgundy und der Paul Rudd als Brian Fontana und der Steve Carell als Brick Tamlin und
seine beste Rolle
und der David Köchner oder Köchner, ich weiß nicht, wie man dann im Englischen ausspricht, als Champion Kind, Champ, genau. Die sind halt so ein News-Team Und dann auf einmal kommt eine Frau und drängt sich sozusagen in ihre Welt. Also das ist jetzt, so würden sie das sehen, genau. Also sie hätte halt auch gerne einen Job und hätte halt auch gerne die Möglichkeit, Nachrichten zu verlesen im Fernsehen. Das ist jetzt die wirkliche kurze Plot-Summary. Und ich frage dich noch eins, bevor wir dann vielleicht kurz in die Handlung eintauchen. Du hast schon gesagt, es gibt einen zweiten Teil. Du hast ihn gesehen, oder?
Und fandst ihn okay? Ich habe ihn mal in der Sneak Preview gesehen. Ah, das ist wirklich ein Legacy-Sequel.
Ja.
Also wir können auch gern dann in der Handlung nochmal kurz eingehen, wo ich einfach sage, okay, das sind halt so Elemente, die im zweiten Teil nochmal ein bisschen schon nochmal auf eine höhere Stufe gestellt, aber du kennst es halt schon.
Ja.
Und beim ersten Teil hast du es halt noch nicht kennt, da hat es dich noch überrascht.
Verstehe. Ja, und das Ding ist halt fast 10 Jahre nach dem ersten Teil rauskommen, also der zweite Teil. Oder waren es sogar 10 Jahre, ich weiß jetzt nicht. Grob 10 Jahre. Und jetzt ist natürlich die Frage, ähnlich wie wir es uns beim Austin Powers schon gestellt haben, angesprochen auf den dritten Teil, hat der Will Ferrell mal gesagt, also anno dazumals, ja, wer weiß, vielleicht wieder in 10 Jahren. Das erreichen wir bald. In 1, 2, 3 Jahren hätten wir diese 10 Jahre. Schau mal, ob ein Anchorman 3 dann rauskommt. Wärst du froh?
Ja, prinzipiell schon, weil ich, warum auch immer, ich habe Will Ferrell früher eigentlich gar nicht so gern mögen und auch seine Comedies nicht. Wahrscheinlich, weil ich da diese ganzen Fäkalsachen eher abgekriegt habe. Jetzt gerade, muss ich sagen, ist das was mich sehr erheitert. Wir haben vor kurzem auch gerade The Other Guys geschaut. Mhm. Eher auch von Adam McKay. Mhm. Den ich auch einfach wirklich lustig gefunden habe. Also nicht sonderlich intelligent, aber sehr entertaining. Und von daher gerne mehr. Ich möchte aber kurz einen neuen Begriff prägen, Mo. Nämlich abgeleitet von Rogue-like. Legacy-Quell-like.
Okay.
Und zwar der Eurovision-Song von Will Ferrell. Nicht Eurovision-Song, sondern der
Fire Saga.
Fire Saga, ja.
Mhm.
Der, finde ich, ist nämlich von der Struktur her sehr vergleichbar mit Anchorman. Aber es ist natürlich jetzt keine direkte Fortsetzung, sondern neue Figuren, neue Handlung. Aber von der Absurdität und von der Struktur her erinnert er mich sehr an Anchorman.
Hm.
Und ich finde, das ist so ein bisschen ein Nachfolger im Geiste eigentlich. Den ich übrigens auch wirklich, wirklich lustig gefunden habe.
Gut zu wissen, ja. Ich habe damals so gesehen und mir gedacht, eigentlich ein Thema, was mich kaum interessiert, aber vielleicht sollte ich dem noch eine Chance geben. Ja?
Allein die Lieder sind so lustig einfach in dem Film. Also du musst, ich bin jetzt auch nicht der größte Song-Contest-Fan, es rangiert für mich irgendwie auf einer Ebene mit Fußball-WM. Nervt mich, weil alle drum hypen. Und ich bin froh, wenn es dann auch wieder vorbei ist. Aber der Film macht sich einfach liebevoll, aber durchaus amüsant, lustig drüber und hat halt ähnliche Eskalationsstufen wie Anchorman.
Okay, und dann wollen wir uns diese Eskalationsstufen doch mal anschauen und nochmal der Hinweis, wir reden jetzt über die Handlung. Die Handlung zu spoilen ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt das, was hier furchtbar wäre, aber wir reden natürlich auch über die Witze, die in der Handlung vorkommen und so weiter. Die kann man vielleicht spoilen, wenn man sie nicht schon aus von 9gag und Co. kennt. Also das heißt, jetzt der Hinweis, wir reden jetzt über den Film und wahrscheinlich macht es Sinn, wenn man sich den Film vorher anschaut, bevor man da jetzt mit uns mitgeht. Und ich glaube so, das erste Thema, was mir sofort ins Gesicht gesprungen ist, ist halt so dieses Male Entitlement. Also die Männer, die hier glauben, ihnen steht irgendwas zu, nur weil sie Männer sind. So, dass ich habe den Job, weil ich ein Mann bin und das ist auch gut so aus der Sicht dieser besagten 4 Männer.
Ja, aus der Sicht dieser besagten 4 Männer ist es wahrscheinlich auch gut.
Na klar, jeder hat da gerne einen Job, gell?
Naja, also jetzt zeige ich was Brutales. Aus der Sicht eines Plantagenbetreibers ist wahrscheinlich auch Sklaverei gut. Aber das macht's halt auf ethischer, größerer Ebene nicht gut. Auch wenn es vielen bequem ist.
Ja, und auch wenn vielleicht Plantagenbetreiber das nicht getan haben. Vielleicht hätte man Männern in den 70er Jahren zugestehen können, dass sie da ein bisschen reflektieren. Andererseits, wir reden jetzt auch leicht, gell? Wenn wir damals sozialisiert worden wären. Wer weiß, was wir da für einen Mist verzapft hätten.
Ja, weiß ich. Ist halt, natürlich wäre es wünschenswert, aber ich frage mich halt auch, wie viel Elon Musk reflektiert, was er alles Sinnvolles mit seinem Geld machen kann, anstatt einen Blödsinn nach dem anderen.
True story.
Oder wie viel ein Wladimir Putin reflektiert, bevor er die Welle ins Chaos stürzt. Also wäre schon wünschenswert, wenn die Leute alle ein bisschen mehr nachdenken würden.
Ah, durchaus, genau. Ja, und dann, wie geht's jetzt eigentlich los? Weil ich weiß nur, wir sehen unsere 4 Leute am Anfang und erfahren, dass alles, was die sagen, sozusagen die Wahrheit ist. Wohlgemerkt wesentlich einige Jahre, wenn nicht Jahrzehnte vor der ganzen Fake News und Alternate Facts Geschichte. Schon ein netter Hinweis im Sinne von die Nachrichten, das ist die Wahrheit, ja. Wird dann aber nicht mehr aufgegriffen im ganzen Film, also war nur am Anfang so ein...
Wenn du vom dritten Teil redest, gehe ich mal davon aus, dass das tatsächlich dann wahrscheinlich ein Thema im dritten Teil wäre.
Wird Sinn machen vielleicht, ja, genau.
Wobei, was ja so lieb ist beim Ron Burgundy, dass er einfach so überzeugt von sich ist.
Ja, stimmt, ja.
Also... das bedeutet a whale is vagina oder so irgendwas. Und er glaubt halt einfach, was er so sagt. Und das, glaube ich, ist halt bei Fake News oft nicht der Fall. Die machen das halt, also die Fake News produzieren, die machen es halt bewusst, um zu spalten, um
Quote zu kriegen, ja.
Quote zu kriegen, um Krisen auszulösen, um ihre geschissenen homöopathischen Silberprodukte zu verkaufen. Oder halt wirklich auch um Politik zu machen. Die Leute, die es dann auf Twitter teilen und stolz auf ihre Dummheit sind, die machen es unwissentlich. Und Ron Burgundy ist einer von diesen Unwissentlichen.
Ich glaube, bei ihm ist auch fast Gewohnheit. Im Sinne von, den ganzen Tag erzählt er die News. Rückschluss, alles was ich sage, ist wahr, weil die News sind wahr. Ja. Und dann auch im Privaten redet er einfach, was ihm gerade einfällt. Und das muss ja die Wahrheit sein, weil er sagt es. Ja. Und er reflektiert ja dann später schon ein bisschen und sagt dann so, wieso habe ich das gesagt, das ist ja gar nicht die Wahrheit. Ja. Muss man ihm auch zugutekommen lassen. Ja,
was
also,
für eine Charakterentwicklung.
Ja. Voll der Arc. Genau. Jedenfalls, die Geschichte geht so los, dass sie erfahren, dass sie wieder ihre Quote erhöht haben. Und das führt natürlich ganz unweigerlich zu einer alkoholgeschwängerten Party. Und auf dieser Party sieht er dann zum ersten Mal Veronica Cornerstone, oder wie heißt sie?
Ja.
Genau.
Also Christina Applegate.
Genau, Christina Applegate. Und er verliebt sich sofort in sie, kann man glaube ich sagen. Auch wenn seine Flirtversuche äußerst missglückt sind.
Ja, sehr, sehr unangenehm.
Cringe, wie die Leute heute sagen würden.
Aber halt, ich werfe es dem Film halt nicht vor, weil es einfach so absichtlich cringe ist.
Ja, klar.
Ja, und er schaut dann, glaube ich, auch nicht blöd, oder er schaut schon blöd, wie er dann feststellt, dass das eine neue Arbeitskollegin ist. Wie könnte man jetzt eigentlich da groß die Geschichte weitererzählen? Also das ursprüngliche Team glaubt halt, sie sind die Geilsten, wollen einfach so weitermachen wie bisher, und da kommt plötzlich diese Eindringlingin, Intruderin, die sich das in ihr Team einfach einmischen will und halt mitmischen will.
Was machen die vier? Sie versuchen natürlich bei ihr zu landen, alle miteinander.
Genau, das ist eigentlich so das erste Handlungsviertel, wo ich mal sage, sie versuchen der Reihe nach sie anzugraben. Was echt auch einfach nur unangenehm ist. Aber halt auf eine lustige Art.
Ja. Und hier haben wir ja auch, dadurch, dass dann der Ron Burgundy erstmal nicht bei ihr landet, ich glaube, das war sogar nach der Party, kommt er ja dann heim in sein Apartment, wo wir ja auch unser erstes Meme dann haben, wo er mit seinem Hund redet, vermeintlich, zumindest redet, also natürlich der Hund spricht keine Worte, bellt halt irgendwas und Ron scheint ihn aber zu verstehen.
Ein bisschen Han Solo Chewbacca-mäßig.
Ja, genau. Er erfährt dann, dass der Hund ein ganzes Rad Käse gegessen hat. Und hier haben wir unser erstes Meme. I'm not even mad, that's amazing. Ne? Genau.
Ja, voll.
The more you know, daher kommt das. Ja, das war...
Hier habt ihr es zuerst gehört.
Genau.
ja.
Und dieser Hund, besagter Hund, wird dann von Jack Black tatsächlich von einer Brücke gepantet. Also sprich Dropkick und...
Hat halt auch... eher derb ist. aber das ist erst später. Das ist dann, wenn das Drama quasi sich entfaltet und die Karriere von Ron Burgundy den Bach runtergeht. Im Fall des Hunds tatsächlich, wortwörtlich.
Ja. Ja, es ist sogar Mitgrund dafür. Weil das ist ja der Grund, warum er dann nicht ins Studio kommt, rechtzeitig.
Und Christina Applegate, sprich Veronica, übernimmt.
Genau. Hier bricht so seine Welt zusammen und er findet sich dann in einer Glaskiste von Emotionen, a.k.a. einer Telefonzelle.
Aber was zuvor noch passiert, und also bis dahin hast du halt creepy Dudes, die sich an eine engagierte, motivierte, aufstrebende Journalistin ranmachen. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wo sie hinfahren, aber sie ziehen halt aus, um eine News zu covern, so als ganzes Team, und treffen dann auf andere Nachrichtenteams. Also die Morgennachrichten treffen auf die Abendnachrichten und dann kommen noch die mexikanischen Nachrichten dazu und ich glaube, kommt noch wer, oder was?
Ja, die öffentlich-rechtlichen und weiß ich nicht, ja, die diverseste, ich glaube 5, 6 so Nachrichtenteams jedenfalls, wo auch wieder Haufen Cameos sind von Ben Stiller natürlich, Vince Vaughn kommt sogar öfters vor, Tim Robbins ist auch dabei, Luke Wilson, das sind so die großen Namen, die wir hier sehen, ja.
Und das ist halt der erste Punkt im Film, wo ich mir gedacht habe, nach dieser Szene, es kommt dann zu einer epischen Schlacht, die wirklich, also ich sag mal, in einem Film über Nachrichtenreporter rechnest du einfach nicht mit einer epischen Schlacht. Also das ist halt so der erste Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, Film, du hast mich gerade einfach wirklich überrascht. Damit habe ich nicht gerechnet, wir sind jetzt auf einer neuen Ebene. Alles, was davor passiert ist, wir sind jetzt einfach auf einem neuen Level.
Genau, weil tatsächlich Steve Carells Charakter auch jemanden mit einem Dreizack, von einem Pferd runter schießt und den Typen umbringt. Oder in den Worten des Films, boy, that escalated quickly.
Wo wir auch beim nächsten Meme werden. Ich bin generell ein großer Fan von Steve Carell in dem Film. Auch wie sie da im Büro sitzen, so, I like lamb.
Ja.
Also er ist einfach ein sehr, sehr
dämlicher, kleiner
Mann. Charakter, ja. Und ich finde, das funktioniert in dem Film aber sehr fantastisch. Mhm. Genau, also das ist so diese erste Eskalationsstufe, wo man einfach sieht, okay, dieser Film bietet mehr als nur eine Komödie über Journalisten, sondern es geht halt ein bisschen ins Absurdere.
Mhm.
Dann können wir eigentlich mit der Krise jetzt weitermachen, oder? Also es gibt dann diese Krise, Christina Applegate steigt auf, Ron Burgundy fällt.
Ja, wobei man dazu sagen muss, das Ganze auch noch nach einer tatsächlich romantischen Begegnung der beiden. Ja.
Also und einer sehr gelungenen Sexszene, oder?
okay.
Was, findest du nicht? Ich finde die aber schon gut.
Ja. Nennen wir sie unterhaltsam.
Kurz zur Erinnerung. Es ist eine Sexszene mit unter anderem animierten Passagen, wo sie einen Regenbogen runterrutschen und auf Einhörnern reiten und so. Also sehr abstrahiert. Aber ich habe es gut gefunden.
Ja, aber auch diese Liebe, die kann nicht verhindern, dass der Ron immer mehr Neid empfindet einfach, oder? Und sich von ihr hintergangen fühlt. Wobei sie ihn auch ja tatsächlich ich bin mir immer ganz sicher, wie jetzt die Reihenfolge der Ereignisse ist, aber es endet jedenfalls darin, dass sie, weil sie weiß, dass Ron Burgundy natürlich alles wortwörtlich vom Teleprompter ablesen kann und auch das wird, dass sie in den Teleprompter eingibt, go fuck yourself, San Diego, als Abschlusssatz, wo er sonst immer was sagt, stay classy oder so.
Keine Ahnung.
Ja. Irgend sowas?
Genau.
Und das sagt er dann natürlich vor laufenden Kameras und ich glaube auch live. Und ja, das endet dann darin, dass er gehasst wird von ganz San Diego.
Deswegen, liebe Leute, wenn man Livestream macht, immer ein bisschen verzögert.
Das wissen wir ja seit einer gewissen Super Bowl Halftime Show. Ja. Weil das geht natürlich gar nicht, dass man einen Nippel zeigt im Fernsehen.
Na, finde ich auch eine Frechheit.
Irgendwo muss man Grenzen ziehen, oder?
Diese Frühsexualisierung von Football-Fans geht gar nicht.
Ja.
ich glaube, die Christina, also die Veronica, macht das aber schon als Reaktion auf irgendwas, wo vorher das News-Team ihr irgendeinen Streich spielt. Ich glaube, sie schicken sie zu irgendeiner Story, die keine Story ist oder so. Auf jeden Fall zuerst teilen die Männer aus, bevor sie sich rächt.
Ja, und ich glaube, zerstritten sind sie auch zu dem Zeitpunkt, also der Ron und sie. Und ja, naja gut, aber dann übernimmt tatsächlich sie so ein bisschen die, also sie sind dann noch zeitweise, glaube ich, Co-Anchors und weiß nicht was, aber dadurch, dass jetzt der Ron gehasst wird von der ganzen Welt, oder zumindest San Diego, übernimmt sie dann so seinen Platz in der News-Truppe.
Was ich da übrigens in diesen Szenen, wo sie so gemeinsam sich schon hassen, aber gemeinsam moderieren, ja, so nett finde, ist, wo halt der Ton dann schon aus ist und sie beschimpfen sich so und die Kamera schwenkt so zurück. Und das hast du ja in sehr vielen Nachrichtensendungen, dass du am Schluss noch so siehst, wie die Leute noch ihre Unterlagen sortieren oder noch miteinander reden, aber du
genau,
hörst es halt nicht mehr.
Genau, es kommt schon die Abspannmusik, aber man sieht sie halt noch, wie sie
genau,
die Lippen bewegen.
Halt, ja. Genau, und ich denke mir da, das kann halt einfach wirklich sein, dass sie sich da aufs Übelste beleidigen, ja, oder dass sie, ja, sagen, hey, liebe Grüße an deine Frau oder was auch immer. Ja. Du weißt das halt einfach nicht und das, finde ich, kommt in diesen Szenen ganz nett drüber, weil sie halt da sitzen und sich aufs Wüsteste beleidigen und dabei halt lächeln und halt so, ja, ja.
Ja, so ist es. Ja, genau. Wie geht's dann eigentlich weiter? Weil ich weiß, dass das Finale dann wieder im Zoo ist.
Ja, wir haben dann einen Ron Burgundy, der sich übelst betrinkt,
genau,
in seiner Bar mit einem Danny Trejo als Barkeeper.
Ja, richtig, danke. Ja. Der lässt sich einen Bart stehen, also nicht nur den Schnauzbart, sondern einen Vollbart. Und er ist quasi arbeitslos und am Ende und am Boden, oder?
Ja, ich habe es im Film gar nicht so wahrgenommen, aber in der Wikipedia-Zusammenfassung steht, er betrinkt sich mit Milch. Also generell, die Wikipedia-Zusammenfassung ist per se auch schon einfach sehr skurril. Also wenn man den Film nicht kennen würde und nur das liest, wäre es einfach auch schon sehr Alice in Wonderland-mäßig. Also er betrinkt sich dann irgendwie in der Bar und ist halt komplett runter versoffen und hat sich aufgegeben. Und was triggert ihn dann dazu, sich wieder zusammenzureißen?
Ja, er wird gerufen, weil, also, wir haben ja über den ganzen Film immer diese Panda-Watch, wo sie schauen, ob der Panda endlich sein Kind kriegt. Weil der ist schwanger und tatsächlich ist es soweit, der Panda kriegt das Kind. Und dann müssen natürlich der News-Team hin und News-Anchor ist in dem Fall jetzt die Veronica. Und als sie dann dort sind, wird sie aber vom öffentlich-rechtlichen Tim Robbins.
Nicht von Vince Vaughn. Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
Von Vince Vaughn? Vielleicht auch von Vince Vaughn. Nein, ich glaube, es ist Tim Robbins. Wird sie runtergestoßen in das Bärengehege, also nicht das Panda-Bärengehege, sondern das Kodiak-Bärengehege. Und jedenfalls glaubt der Sender, oh, sie ist abgehauen. Ja. Wo ist Veronica? Wir wissen es nicht, weil sie ist im Bärengehege, kann dort nicht rumschreien, weil die Bären um sie herum schlafen und die wird sie ja sonst aufwecken. Auch sehr, ja, tiefgehende Logik. Also sie kommt da jedenfalls nicht mehr raus und deswegen brauchen sie einen anderen News-Anchor. Und wen ruft man an? Zähne knirschen sozusagen. Ja, klar, Ron Burgundy. Und der macht sich dann kurz auf der Bartoilette frisch.
Finde ich auch einfach geil, dass sie einfach so wissen, wo sie ihn anrufen. Einfach in der Bar anrufen. Ja, gib mir mal kurz Ron Burgundy.
Ja, genau. Und dann geht er ins Klo, kommt 2 Sekunden später ungelogen wieder raus und hat jetzt keinen Vollbart mehr und ist wieder zusammengerichtet. Aber jetzt braucht er noch ein News-Team. Ah, das ist zufälligerweise eh auch in derselben Bar. Besaufen sie sich eh schon die ganze Zeit quasi nebeneinander. Ja, und dann bringt er so die Getting the Band Together-Moment halt. Und die vier Dudes halt machen sich am Weg zum San Diego Zoo.
Das ist wichtig. Wie bringt er sie zusammen? Weil das ist nämlich die Eskalationsstufe 2, meiner Meinung nach.
Okay.
Wo der Film halt nochmal eine neue Ebene erreicht. Er blast in ein Horn, schreit Assemble.
Nein, in ein Horn, in eine Muschel.
Ja. Und auf jeden Fall dieser Ruf, dieser Call to Arms schallt über das Ganze, über Länderwiesen und Täler bis hin zum Hund, der irgendwo flussabwärts im Wasser herumstrampelt. Und ja, durch diesen Avengers Call ruft er eben sein News-Team auf mythologischer Ebene zusammen. Damit erreicht für mich der Film halt nochmal eine Eskalationsstufe höher, die halt noch ärger als die Schlacht ist, finde ich, weil es halt jetzt echt fast schon mythologisch wird. Und ja, dann kommt das News-Team zur Rettung, oder nicht zur Rettung von Veronica, aber zur Rettung der News.
Genau, was ist wichtiger? Wer weiß das schon?
Ja, dann sind sie beim Zoo und wie Wikipedia es schreibt, dann steht Ron Burgundy vor der schweren Entscheidung, macht er die News oder rettet er die Veronica? Er entscheidet sich mit seinem großen Herzen für die Rettung von Veronica. Hüpft irgendwie in das Panda-Gehege, ins Bärengehege, wo die Veronica eben unten ist. Fühlt sich natürlich wieder komplett deppert auf, was die Bären nicht so cool finden.
Die Schlägerei mit den Bären ist auch so geil, wo einfach irgendwer voll casual gegen die Felsen geschleudert wird und dann so aufsteht und sich abputzt. So.
Ich glaube, irgendwer verliert auch wieder einen Arm, oder?
Ja, der Luke Wilson verliert natürlich seinen zweiten Arm, genau.
Den ersten hat er in der ersten Schlacht verloren. Also, und das sind halt diese geilen Momente, wo der Film einfach komplett auszuckt, zeichnet und so. Dass du einfach nicht damit rechnest, dass irgendein Reporter plötzlich einen Arm im Kampf gegen Bären verliert oder so. Und also die Lage ist knifflig und ernst und es scheint alles ausweglos. Doch dann hüpft der kleine Hund.
Baxter, haben wir ihn beim Namen schon genannt.
Baxter. Na, ich glaube nicht. Ins Gehege, fängt zu bellen an, diesmal untertitelt. Sprich, wir sehen, dass er durchaus was zu sagen hat. Und zwar sagt er irgendwie grob zusammengefasst, ja, auf seinen Reisen durchs Land hat er irgendwie den Cousin oder so vom Bären kennengelernt und liebe Grüße sind in die Richtung und sie sollen sich doch alle lieb vertragen und so weiter. Und die Bären antworten dann so wieder mit Untertiteln so, ja, okay, du bist ein Freund der Bären, alles ist gut, ihr dürft's gehen oder so in die Richtung. Und ja, wie gesagt, Eskalationsstufe 2. Fantastisch, weil ich einfach am Anfang des Films nicht damit gerechnet hätte, dass sich am Schluss ein Hund und ein Bär da irgendwie unterhalten.
Ja, und ich frage mich gerade, wird dann überhaupt die Panda-Geburt noch übertragen? Sehen wir da irgendwas? Keine Ahnung.
Ich glaube, das ist so ein Vorhang oder so, hinter dem dann irgendwie so ein OP-Team ist oder so, oder?
Ja, ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht, das ist ja schon davor. Wo ja die Veronica einen guten Winkel sucht, da ist bereits dieses OP-Team und hat eben so einen Schichtschutz auch aufgestellt. Aber dann ob dann die eigentliche Nachrichten überhaupt noch relevant ist oder ob es eigentlich nur noch darum geht, dass wir unsere News-Anchors retten.
Ja. Ich glaube nicht. Und irgendwie vertragen sich dann auch noch Vince Vaughn und Ron Burgundy.
Genau. Er hasst ihn zwar, aber er respektiert ihn.
Ja, so ist das. Ja. Ja, und das war dann im Prinzip ein für mich wirklich sehr unterhaltsamer, sehr lustiger und mit überraschenden Wendungen angereicherter Film.
Ich fand den auch durchaus unterhaltsam. Und es ist schön jetzt zu wissen, wo die Memes herkommen. Aber ich glaube, das ist so ein Film, den hätte ich wahrscheinlich sehen müssen, wie er rauskommen ist. Dann würde ich ihn jetzt wahrscheinlich abfeiern.
Viel hat sich halt wirklich mittlerweile wiederholt. Also das hast halt schon woanders dann in ähnlicher Form gesehen.
Vielleicht auch das, ja.
Aber ich habe den Film auch nicht, wie er rauskommen ist, 2004 gesehen, sondern halt lange noch nach Nine-Gag irgendwie. Ich habe ihn wahrscheinlich so
Was, vor dem zweiten 10. Teil?
Es war vor dem zweiten Teil, also 2010, 2011, so irgendwas.
Okay.
Und ich habe ihn damals eigentlich sehr lustig gefunden. Ich habe ihn mittlerweile sicher 3-4 Mal gesehen und habe ihn jedes Mal einfach noch wirklich unterhaltsam gefunden. Okay. Also ich finde, es ist wirklich eine großartige Komödie. Vielleicht trifft es auch einfach meinen Humor, weil es halt auch so ein bisschen leicht ins Absurde geht.
Das sind die besten Komödien, die genau deinen Humor treffen. Ja. Nein, ja, voll. Warum ich das vorher gesagt habe, ich habe ihn vielleicht zu spät gesehen. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich Hot Shots, wenn ich den heute zum ersten Mal sehen würde, ob ich den lustig finden würde. Ich kann es wirklich nicht sagen. Genauso wie ich nicht sagen könnte, ob man Star Wars 4, also A New Hope, ob man der einfach uneingeschränkt gefallen würde. Ja? So wie ich ihn jetzt halt liebe, weil ich halt damit aufgewachsen bin. Ja?
Ich glaube ich nicht. Und das ist ja auch das, warum ich finde, dass ein gewisser Abrams mit Star Wars 7 dieses Legacy-Sequel wirklich gut gemacht hat, weil er klar die Handlung mehr oder weniger kopiert hat, aber von der Inszenierung her hat es halt wirklich in die Moderne geholt. Und ich habe mit meiner Frau letztens mal versucht, Star Wars 4 zu schauen, weil ich gefunden habe, sie muss es sehen. Mhm. Wir haben dann irgendwann abgebrochen aus Müdigkeit und aber nie weitergeschaut. Oh. Also das Interesse dürfte nicht allzu groß gewesen sein. Und ich muss
und dann halt hast du die Scheidung sagen, eingereicht, richtig?
Nein. ich muss wirklich sagen, der zieht sich ordentlich. Also der hat so ein langsames Pacing, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und ich glaube, so Sachen wie Hotshots oder Spaceballs oder so, da kommt nicht nur die Zeit dazu, sondern auch das Alter, wann du siehst. Und ich glaube
ja.
halt...
Ja, klar. Das war
bei
eher
Spaceballs,
das, ja.
den habe ich halt auch erst als Erwachsener wieder mal geschaut und nur so, okay, nee, ich bin halt nimmer 12, zieht nimmer so ganz.
Ja, aber das ist eher das Entscheidende, genau. Dass man ihn in einem bestimmten Alter sieht, wo halt ein Humor vielleicht noch etwas anders vertratet ist als heutzutage.
Und da finde ich, glaube ich halt, dass Anchorman schon mehr so die Erwachsenen, den Erwachsenenhumor anspricht. Das ist jetzt nicht so diese, wobei auch der kindliche Slapstick, will ich mal sagen, schon auch funktionieren kann. Also Scary Movie finde ich auch nach wie vor noch immer ein bisschen, oder eigentlich ziemlich lustig. Aber so, oder auch die nackte Kanone oder so, ich weiß nicht, diese wirklich really, really silly Dinge wie Hotshots und so weiter. Weiß ich gerade gar nicht, ob ich da noch so viel Spaß damit hätte.
Also nackte Kanone hätte ich schon gesagt. Ich glaube, den würde ich auch heute noch lustig finden, wenn ich ihn zum ersten Mal sehen würde. Aber reine Vermutung kann ich natürlich nicht belegen mit irgendwas. Das ist immer so. Da bräuchte ich halt einen Zwilling, der ohne mein Wissen irgendwo existiert und der Hotshots nie gesehen hätte, aber sonst genau gleich aufgewachsen ist wie ich. Ja. Soweit ich weiß, existiert dieser Zwilling nicht.
Das wär doch auch schon wieder ein guter Comedy-Plot, oder? Also jemand versucht mit großem Aufwand ein Tor in eine Paralleldimension zu öffnen, um seinen Doppelgänger, der Hotshots nicht gesehen hat, zu fragen, ob der Film lustig ist.
Gefällt mir. Sehr schön. Ja.
Und alles, was man dafür braucht, ist die Energie von 6 oder 7 Sonnen.
Und dann kommt da drauf, dass der
exotische Materie.
Dass der komplett erfolgreich oder nicht erfolgreich ist, je nachdem, was lustiger ist. Nur weil er Hotshots nicht gesehen hat.
Weil sein Leben nicht auf Abwege dadurch geraten ist.
Ja, genau. Ach, schön. Ja, gut. Falls so ein Film schon existiert, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lasst es uns wissen. Jo, ich frage dich jetzt noch kurz, wolltest du noch irgendwas anhängen an unsere Besprechung zum Anchorman? Sonst würde ich dann
ganz
langsam...
Ganz kurz noch, also ja. Eben der zweite Teil ist wirklich more of the same. Du könntest dir eigentlich den zweiten Teil anschauen, beziehungsweise ich glaube, wenn du so sagst, du hättest den Film eigentlich lieber 10 Jahre früher gesehen, dann geht's dir wahrscheinlich wie mir mit dem zweiten Teil. Mm. Weil da habe ich schon auch Spaß gehabt, er war lustig, aber ich habe halt gedacht, ja, habe ich schon gesehen. Und die wirklich großen Gags wiederholen sich halt. Also im zweiten Teil, wenn ich mich recht erinnere, den habe ich nur einmal gesehen, geht's da halt bisschen darum, dass sie das Ganze dann auf nationaler Ebene machen und sich halt wieder streiten quasi, wer ist der coolere Enkel ist. Und es gibt wieder die große Schlacht und so weiter. Und ja. Und sie schaffen es schon, dass sie die große Schlacht dann schon auch nochmal auf eine Ebene höher setzen, aber halt trotzdem more of the same.
Okay, alles klar. Gut. Aber dann machen wir jetzt eine Schleife drauf. Auf unsere Besprechung von Anchorman. Nochmal der Hinweis, möglicherweise, höchstwahrscheinlich, aber nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, besprechen wir dann die Sandman-Serie in irgendeiner Form, die wir uns noch zurechtlegen müssen. Ich nehme an, Jo, du hast auch noch nicht alle 10 Folgen geschaut jetzt, oder?
Ach so, du redest von Neil Gaiman's Sandman. Ich hätte mir gedacht, du redest von E.T.R. Hoffmann's Sandman.
Nein, ich rede vom Metallica-Song Enter Sandman, Jo.
Hey, aber mir fällt gerade ein, wir könnten wirklich mal über das Buch Der Sandmann von E.T.A. Hoffmann reden.
Okay.
Das ist nämlich nur 36 Seiten
ja,
lang.
Ja, ich wollte gerade sagen, ja.
Und fantastisch.
Na gut. Hat das was mit Sandman zu tun? Also mit der Serie Sandman, mit der Graphic Novel Sandman?
Überhaupt nicht.
Gut, na gut. Dann muss ich jetzt nicht lesen, bevor ich die Serie schaue. Weil, by the way, Jo hat Sandman, das Comic oder Graphic Novel, können wir uns dann später drüber streiten. Hast du gelesen, richtig?
Teilweise. Ja. Es gibt, also ich habe so von so Sammelbänden, wo halt mehrere drin sind, mit schönen Hardcovers, großes Format, habe ich, glaube ich, 4 oder 5. Aber es gibt, glaube ich, es ist, glaube ich, eine Ongoing-Serie.
Na, jedenfalls, ich glaube, die erste Season behandelt die ersten 3 Bücher maximal oder sowas. In dem Dreh habe ich irgendwo gelesen.
Und bei den späteren ist halt auch Neil Gaiman, glaube ich, nur noch als based on characters involviert.
Ja.
Und ich glaube, dass die Figuren sogar offiziell zum DC-Kanon gehören.
Oh, also
ich habe letztens irgendwo einen Artikel gelesen, die mächtigsten Wesen im DC-Universe, und das sind dann halt die Ancients von Sandman.
Okay. Na gut, also jedenfalls haben wir da auch Wissen außerhalb der Serie dann mit dabei in Form von Jo. Ich habe die nicht gesehen, bin gespannt auf die Serie. Die werden wir Ich hoffe, sie taugt dann als Besprechung. Das wäre unser Plan. Hoffen wir, dass der Plan Früchte trägt. Und sonst, wie gesagt, beschließen wir für heute die Folge. Hoffen, euch hat's gefallen. Wenn ihr irgendwelche Sachen uns mitteilen wollt, könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben, eskapoden@kinofilme.com oder einen Kommentar auf der Website hinterlassen. kinofilme.com/eskapoden, da gibt es immer die Beiträge und unter die Beiträge kann man dann kommentieren. Oder ihr folgt uns und erreicht uns auf Twitter, @eskapoden, geht natürlich auch. Und sonst, ganz klassisch für Podcast-Hörende, natürlich die Plattformen Spotify, Apple Podcast oder der RSS-Feed. Da könnt ihr uns gerne bewerten, abonnieren, was gibt's da noch, reviewen und so weiter. Wir freuen uns sehr. Oder einfach Freunden und Freundinnen von uns erzählen.
Ja, nicht nur Freunden und Freundinnen, zum Beispiel auch Familien, Verwandten.
Oder Feinden.
Nachbarn,
ja,
Nachbarn, genau. Feinden.
Allen. Es freut uns wirklich sehr, weil jetzt mal hier Real Talk. Wir kriegen ja null Kohle. Das heißt, alles an Feedback, was wir kriegen, ist in Form von, in Wirklichkeit in Form von Downloads oder Abonnements, ja. Und halt, was halt auf den Plattformen möglich ist. Und da freuen wir uns halt drüber natürlich, weil es schon irgendwie so ist, wir schmeißen es so in den Äther. Es ist nicht sehr, kein Feedback-Loop wirklich da. Also das ist die einzige Möglichkeit, wie wir halt auch wissen, dass uns jemand hört, ja. Und da freuen wir uns natürlich drüber. Und das ist, wir machen es zwar auch für uns ein bisschen so, aber natürlich freuen wir uns, wenn wir wissen, da sind auch Leute, die das auch hören wollen. Deswegen würden wir uns sehr freuen über sowas. Und sonst, Jo, wenn wir dich jetzt direkt... Dir jetzt direkt folgen oder dich kontaktieren will, wo macht man das am besten?
WhiteRabbit360 auf Twitter, Jo Meyerhofer, MAYRHOFER auf YouTube.
Wunderbar.
Ich sag's immer so mit so einer Intonation, als würde noch irgendwas Cooles kommen und dann komme ich drauf, dass ich meine Facebook und Instagram und so weiter eigentlich geheim halten will und sage Rita nicht weiter. Und
nein, das passt ja auch. Das ist ja dann auch sehr privat alles, ja. Genau. No. Ich bin auch auf Twitter @Modrek. Modrek mit einem C wie Cäsar am Ende. Und sonst, wer mehr von mir hören will in Podcast-Form, darf sehr gern in den Lichtspielcast reinhorchen. Da bin ich auch dabei. Und sonst verabschieden wir uns für heute. Hoffen, euch geht's gut und wir hören uns bald wieder. Macht's es gut, Baba.
Pussy, Baba.